Moin, moin, Hamburg!
Sie hören den Podcast vom Hamburger. Der Hamburger, das größte Magazin der Stadt im Coffee-Table-Format, erscheint seit 2008 und stellt Ihnen in jeder Ausgabe die Menschen vor, die Hamburg zu diesem besonderen Ort machen. Immer mit besten Texten und schönsten Fotos. Einige dieser Menschen lassen wir in diesem Podcast zu Wort kommen. Den aktuellen Hamburger finden Sie überall im Handel und natürlich auch im Internet unter www.derhamburger.info. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Hamburg, hallo Welt. Mein Name ist Regine Marx und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Podcast vom Hamburger. Und ich kann euch versprechen, das wird eine großartige Folge, denn wir haben wieder einen großartigen Gast, dieses Mal eine Hamburgerin, nämlich Isabel Bogdan.
Habt ihr sonst immer Männer?
Oft auch mal Männer.
Wir das haben ganze Heft heißt Frauen. Der Hamburger, fällt mir jetzt gerade erst auf. Darf ich doch gleich mal als erstes in diesem Podcast von Der Hamburger sagen? So geht's ja eigentlich nicht.
Dann sind wir aber mitten im Gespräch. Dann kannst du nämlich jetzt am besten gleich selber erzählen, was machst du außer Autorin? Du bist total viel unterwegs, aber eigentlich sehr stark, immer in der Kommunikation und immer gerne als Wortakrobatin.
Das stimmt. Also eigentlich von Haus aus, wie man so schon sagt, bin ich Übersetzerin, Literaturübersetzerin und übersetze seit 20 Jahren Bücher. Und neuerdings bin ich auch Autorin und habe gerade gestern Abend die letzte Fahnenkorrektur meines zweiten Romans weggeschickt.
Laufen. Es geht ums Laufen. Mhm. Erzähl mal.
Es ist der innere Monolog einer Frau beim Laufen und der ganze Text läuft, der ist ziemlich schnell, der hat viele Kommas, wenig Punkte, ist ein bisschen atemlos, man liest es auch relativ schnell und es sieht von außen erstmal aus wie ein einziger langer Lauf, aber man versteht dann als Leserin relativ schnell, dass sie eigentlich über ein ganzes Jahr läuft und dass zwischendurch immer mal ein bisschen Zeit vergeht und sie hat was Schlimmes zu verarbeiten beim Laufen. Das verrate ich jetzt nicht, kann ja nicht alles vorher sagen.
Also es hat auch was mit Weglaufen zu tun.
Auf jeden Fall. Es hat sehr viel mit Weglaufen zu tun und damit den seelischen Schmerz in körperliche Arbeit umzusetzen.
Das klingt ganz anders als der davorige Roman, der V, wo es ja um einen durchgedrehten V geht, der für allerlei Verwirrungen sorgt, oder?
Es ist komplett anders. Der V war so eine fluffige Komödie. So ein bisschen, ja, das ist nett, das tut nicht weh, das ist vielleicht nicht ganz doof, hoffe ich, aber es ist halt, es setzt sich jetzt nicht mit einem großen Thema auseinander oder so, sondern es erzählt eine Geschichte, die irgendwie ein bisschen verworren ist und es ist eine Komödie.
Und so britisch auch.
Sehr, sehr britisch, ja. Spielt in Schottland. Und das Neue jetzt ist eine völlig andere Nummer. Es ist auch nicht komplett humorlos, aber es hat natürlich ein schweres Thema.
Hast du da ein bisschen Sorge, dass das so als zweiter Roman, nachdem der erste, du sagst, der tut ja nicht weh, aber der war ja sehr erfolgreich. Der hat, glaube ich, bei dir auch für so einen
Sorge
Twist gesorgt, oder?
Ja, total. Also ein bisschen Sorge ist rasant untertrieben.
Ich bin gut im rasant untertreiben, offensichtlich.
Ja, keine Ahnung, wir werden sehen, was passiert. Ja, der V hat natürlich, um es dramatisch auszudrücken, mein Leben verändert, also vor allem meinen Arbeitsalltag, weil ich halt vorher 20 Jahre als Übersetzerin im Prinzip alleine zu Hause am Schreibtisch so vor mich hingearbeitet habe und das hat niemand groß mitbekommen. Und mit dem Erscheinen des Vs hat sich das geändert, weil ich wahnsinnig viel auf Lesereise war, plötzlich Publikum hatte. Und das war ganz, ganz toll, weil ich auch eigentlich viel zu kommunikativ und sozial bin, um diesen einsamen Job zu machen und immer nur alleine zu Hause am Schreibtisch zu sitzen. Das entspricht mir eigentlich gar nicht, obwohl ich die Arbeit wahnsinnig gerne mache. Aber dieses Alleinsein ist eigentlich gar nicht so meins.
Gary Rowood hat mal gesagt, das ist ideal, wenn man gerne alleine ist, nicht so viel Licht mag und nicht so gerne Menschen mag. Dann ist es der optimale Job, Übersetzer zu sein.
Ja, dummerweise kann ich wohl mit mir alleine sein, aber so immer nur alleine arbeiten, finde ich nicht so erquicklich und ich mag gerne Menschen und Licht. Und ich habe so ein bisschen klein angefangen. Also meine erste Buchübersetzung hieß Gärten auf kleinstem Raum. Ideen für die Fensterbank, Balkon, Hof und Hauseingang. Und so ging es dann noch eine Weile weiter. Also ich habe erst so populäre Ratgeber gemacht, dann auch sowas über Yoga und Jugendsachbücher über die Erde und Säugetiere und sowas. Und dann habe ich über die Empfehlung einer Kollegin den Einstieg in die Belletristik geschafft, habe mich sehr gefreut und eine ganze Weile für Goldmann so lustige Frauenromane übersetzt, was für ein Einstieg super war und mir aber irgendwann auch zu den Ohren wieder rauskam, dass ich dann keine Lust mehr auf die 30-jährige, leicht verpeilte Protagonistin, die sich in so einen dahergelaufenen Typen verknallt und am Ende stellt sich raus, er ist der große Oberboss der Firma und doch reich. Und das ist, also irgendwann kann man es dann auch nicht mehr sehen. Und dann ging es so langsam aufwärts.
Wie ist tatsächlich diese Geschichte schon mal gelesen oder gar übersetzt, hast du dir wahrscheinlich dann oft gedacht. Ja. Wenn man übersetzt, muss man dann irgendwann auch mal selber schreiben?
Nee, muss man gar nicht. Und man wird das aber dauernd gefragt als Übersetzerin. Man wird dauernd gefragt, willst du nicht mal selber schreiben? Und ich glaube, die meisten Übersetzerinnen sind von dieser Frage einigermaßen genervt, weil immer so ein bisschen mitschwingt, dass Übersetzen als so eine Art Schreiben zweiter Klasse angesehen wird. Als wäre das so was für die Leute, die das richtige Schreiben nicht auf die Reihe kriegen. Und so ist es einfach nicht. Es ist eine total andere Arbeit. Und ich habe immer gedacht, tatsächlich das Gleiche gedacht, Übersetzen ist einfacher, denn da muss ich mir ja nichts ausdenken. Ich habe so eine tief sitzende, nicht nur Angst, sondern leider schon eher Überzeugung, dass mir sowieso nichts einfällt und dass ich der Welt nichts mitzuteilen habe. Und deswegen dachte ich immer, Übersetzen ist natürlich auch optimal für mich, da muss ich mir gar nichts ausdenken, es steht alles schon da. Ich kann aber kreativ mit der Sprache arbeiten und Literatur produzieren und das ist optimal. Und dann sagte irgendwann mal meine Kollegin Zoe Beck, die sozusagen doppelt Kollegin ist, nämlich auch schreibt und übersetzt, und die sagte so, spinnst du, übersetzen ist doch viel schwieriger. Weil wenn ich schreibe, dann kann ich ja das, was ich mir denke, so ausdrücken, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wenn ich übersetze, dann muss ich das, was jemand anders gedacht hat, so ausdrücken, wie ich glaube, dass ihm der Schnabel gewachsen wäre, wenn ihm ein deutscher Schnabel gewachsen wäre. Und das ist doch viel schwieriger. Ich hatte das so nie gesehen. Vielleicht hängt es damit zusammen, aus welcher Richtung man kommt, also was man zuerst mehr gemacht hat oder ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist es einfach eine andere Arbeit und ich glaube, dass sich Schreiben und Übersetzen sehr gegenseitig befruchten kann. Aber es resultiert nicht zwangsläufig das eine aus dem anderen oder ist keine notwendige Folge.
Gut, nach 20 Jahren sagte sich dann Isabel Bock dann, ich schreibe meinen Roman.
Naja, die Geschichte ist so ein bisschen vom Himmel gefallen. Also dieses Anwesen in Schottland, wo der Pfau spielt, kenne ich sehr gut. Wir fahren da seit über 25 Jahren hin. Und da hat tatsächlich ein V verrückt gespielt und blaue Sachen angegriffen. Und ich dachte, ich habe das gar nicht selber mitbekommen, aber die Besitzer haben das halt erzählt und ich dachte, das ist ja so abgefahren, das muss man doch irgendwie erzählen, da muss man doch eine Geschichte draus machen. Und dann war es zuerst eine Kurzgeschichte und die endete mit einer Pointe, die ich hier natürlich nicht verrate, und war eigentlich fertig. Und irgendwann, Monate später, dachte ich, Moment mal, wenn das passiert, was sich in dieser Schlusspointe andeutet, dann wird ja als nächstes das und das passieren und du hast deine Geschichte gar nicht fertig erzählt. Und dann habe ich sie weitererzählt. Und das ganze Setting, also dieses Anwesen, auf dem es spielt, das habe ich wirklich 1:1 übernommen. Da ist quasi nichts verändert. Der Westflügel hat ein Zimmer mehr im Buch als in Wirklichkeit, aber das war es auch. Alles andere ist genauso da.
Du hast ja gesagt, das hat einen Wahnsinns-Impact gehabt auf dein Leben. Also es war wirklich nochmal so ein Gefühl vielleicht von Neustart, oder?
Ja, wie fühlte sich das an? Also das war dieses erste Jahr, in dem es erschienen ist, 2016 ist im Februar erschienen, das war im Prinzip ein einziger Rausch. Und ich bin ja lang genug im Literaturbetrieb, um zu wissen, wie unwahrscheinlich das ist, dass sowas passiert. Und das von wie viel Glück und Zufall oder Pech und richtiges Cover und richtiger Moment und irgendwie, was da alles zusammenhängt und wovon das alles abhängt. Und ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass das so durch die Decke geht, natürlich nicht. Und es fing damit an, dass es dieses fantastische Cover hat. Das ist einfach wahnsinnig gut und die Buchhändler haben es von Anfang an geliebt und gerne dekoriert und so. Noch dazu ist ein halbes Jahr vorher meine erste Übersetzung von Jane Gardam erschienen. Mhm. Und das haben die Buchhändler auch geliebt und gerne verkauft. Und dann wussten sie, ach, das ist die Übersetzerin von Jane Gardam. Ich glaube, das hat nochmal so ein bisschen Rückenwind gegeben. Ansonsten ist man ja als Übersetzerin, bleibt man ja meistens ziemlich unbemerkt. Aber natürlich war das den Buchhändlern dann schon klar. Und ich glaube, dass sie es auch daher irgendwie gerne erstmal gelesen haben und dann haben sie es gerne verkauft. Und was war die Frage? Ich bin, glaube ich, gerade von irgendwas abgekommen.
Wie sich das angefühlt hat und ob das so eine Art Neustart war für dich dann nochmal?
War es absolut, weil das dadurch dann sofort losging mit Lesungen. Und dadurch war ich plötzlich andauernd unterwegs, habe irgendwie jeden zweiten Tag im Zug gesessen.
Und du warst auf einmal weg vom Schreibtisch und hast Leute getroffen.
Ja, und ich habe monatelang gedacht, ich komme überhaupt nicht mehr zum Arbeiten, bis ich mal kapiert habe, dass das jetzt meine Arbeit ist. Und dass auch im Zug sitzen und stumpf aus dem Fenster glotzen irgendwie zur Arbeit gehört und dass ich nicht immer auch noch im Zug übersetzen muss oder sowas. Also, weil einfach so viele Jahre Arbeit für mich hieß, Text produzieren. Und plötzlich bestand Arbeit darin, mein Rollköfferchen durch irgendwelche Kleinstädte über Kopfsteinpflaster ins nächste Hotel zu ziehen und am nächsten Morgen wieder zuzuklappen. Das musste ich erstmal verstehen. Und dann ist natürlich auch so ein Erfolg einfach was Besonderes. Also, dass ich in irgendeine Buchhandlung gehe und meinen Namen sage und es gibt ein großes Hallo, das war natürlich noch nie so. Und das kam so ein bisschen von heute auf morgen und vom Himmel gefallen. Und das ist sehr, sehr großartig. Aber ich habe dann am Ende des Jahres gemerkt, dass es auch anstrengend war. Hm. Ich hatte in dem Jahr
Welchem Jahr sprechen wir?
2016. Mhm. Da hatte ich im November nochmal 15 Lesungen. Da war ich also fast jeden Tag unterwegs und dachte vorher so, wenn du im November jeden Tag an irgendeinem Bahnsteig stehst, da wirst du auch irgendwann krank. Bin ich nicht. Und die letzte Lesung war am 30. November in Radolfzell am Bodensee. Es war ein wahnsinnig schöner Tag. Die Sonne schien vom See, stieg so Nebel auf. Ich hatte ein wirklich schönes Zimmer mit Blick auf den See und mit Wellnessbereich und dann nachmittags einen langen Spaziergang gemacht und dann war ich noch in der Sauna und dann letzte Lesung. Und am 1. Dezember bin ich dann mit der Bahn von Radolfzell bis Hamburg einmal längst durch die Republik, so zum Abschluss dieser Lesereise. Das war ein Donnerstag und ich habe gedacht, so Freitag, Samstag, Sonntag machst du jetzt einfach mal frei und Montag kannst du anfangen zu übersetzen. Das ging überhaupt nicht. Ich habe den ganzen Dezember, glaube ich, hier irgendwie auf dem Sofa gesessen und ein Loch in die Luft geguckt, weil ich das einfach dieses ganze Jahr erstmal sacken lassen musste und erstmal verarbeiten musste.
Es gibt ja aber auch dieses berühmte Phänomen des Tourloches nach so einer Tour. Als Musiker glaube ich auch, dass du danach auch erstmal so, erstmal wieder in den Alltag reinkommen musst.
Ja.
Man lernt als Autor ja auch diese Republik kennen, oder? Also Orte, von denen man nie dachte, dass man da sein wird.
Ja, wobei die auch, ich habe auch nachgewiesenermaßen das schlechteste Gedächtnis der Welt. Und diese Orte verschwimmen alle. Also ich weiß dann gar nicht mehr, war ich denn in Reutlingen oder wie sah da, also da weiß ich dann entweder noch das Hotel oder die Buchhandlung oder den Bahnhof oder ein Stück aus dem Stadtbild, aber ich bringe das nicht mehr zusammen. Und manchmal dann passieren mir solche Dinge, dass auf der Buchmesse irgendjemand auf mich zukommt und sagt, Mensch, Frau Bogdan und hallo und dann sage ich, Entschuldigung, helfen Sie mir noch mal kurz auf die Sprünge. Und dann sagt er, Sie haben doch bei uns gelesen. Naja, ich hatte 120 Lesungen. War das in Mainz oder in Husum oder in Plietzhausen? Ich weiß es nicht mehr. Also ja, das verschwimmt alles. Man sieht viel, man merkt sich irgendwann, welcher Bahnhof ein Kopfbahnhof ist. Aber diese ganzen vielen Kleinstädte, fürchte ich, man kommt da ja auch irgendwann nachmittags an, liest abends und am nächsten Morgen geht man wieder zum Bahnhof.
Mir entscheidend ist es, dass es ein Kopfbahnhof ist.
Das ist total egal.
Also, aber diese Information ist wahrscheinlich hast du, okay, nicht gespeichert.
Das fiel mir jetzt gerade ein, weil neulich in der Bahn von Hamburg losfahrend welche hinter uns saßen, die darüber sprachen, dass der Hamburger Hauptbahnhof ein Kopfbahnhof sei. Und die eine Frau beharrte darauf, obwohl wir gerade aus dem Hamburger Hauptbahnhof rausfuhren und das einfach eindeutig keiner ist.
Ich glaube, du bist eine sehr gute Beobachterin. Das muss man wahrscheinlich als Autorin auch mitbringen. Aber du bist ja auch eine, die leidenschaftlich bloggt. Du warst ja auch mal Bloggerin des Jahres.
Ja, mit der Leidenschaft ist es so ein bisschen vorbei, fürchte ich. In letzter Zeit bin ich da nicht mehr sehr fleißig.
Obwohl, du hast einen aktuellen Beitrag auch wieder auf deinem Blog veröffentlicht, habe ich gesehen. Also du bist durchaus noch gelegentlich aktiv.
Ja,
oder?
Gelegentlich mal fütter ich es noch, aber es ist ziemlich selten geworden.
War der Blog dann vielleicht so eine Art, ich sag mal, hast du damit verarbeitet, dass du als Übersetzerin mehr drinnen als draußen warst und insofern war das eine Form, nach draußen zu kommunizieren?
Auf jeden Fall. Ich habe mit dem Bloggen angefangen, als wir noch in Coesfeld wohnten. Das ist Münsterland, so zwischen Münster und der holländischen Grenze. Und da ist mir ziemlich die Decke auf den Kopf gefallen. Und da habe ich angefangen, Blogs zu lesen. Das war, also angefangen selbst zu bloggen, habe ich 2004 oder 2005. Und habe Blogs gelesen, habe dann selber angefangen zu bloggen und damals erklärte man das Phänomen Blogs noch mit der Übersetzung Internet-Tagebuch. Also ja. Das war ja, jetzt kommt Oma erzählt vom Krieg. man hat ja heute ganz viel diese Fachblogs, diese themenbezogenen Blogs und so weiter und da am Anfang war es halt noch so ein Internet-Tagebuch, wo man irgendwie ein bisschen persönliche Befindlichkeit, ein bisschen Fundstücke aus dem Internet, ein bisschen Meinung, ein bisschen mal was Lustiges, so gemischt Warenladen.
Die Beobachtung halt, ne?
Beobachtungen, ja. Und ich habe immer wieder auch über das Übersetzen geschrieben. Und dann sind wir ein halbes Jahr später nach Hamburg gezogen. Und das war ganz toll, weil da auch schon ein paar Hamburger Blogger dann gesagt haben, ach, wenn ihr hier seid, dann lasst uns doch mal Kaffee trinken und so. Und dadurch hatte ich hier auch von Anfang an irgendwie Kontakte und kannte Leute. Wenn auch erstmal virtuell, aber das ging dann ganz schnell. Und ich habe da sehr schnell auch festgestellt, wenn man jemanden über eine längere Zeit gerne liest, dann passt das meistens auch persönlich. Mhm. Und wenn man, also damals war die Blogosphäre noch relativ klein, also so ein bisschen so, man kannte sich, aber man hatte dann halt auch welche, wo man immer mal wieder reingeguckt hat, aber nicht auf die Dauer so gerne gelesen hat. Wenn man die dann kennenlernte, merkt man meistens auch relativ schnell, warum. Also das hat mich damals noch erstaunt, inzwischen nicht mehr, dass es tatsächlich so gut funktioniert, weil man sehr viel zwischen den Zeilen mitliest.
Das heißt, im Grunde war deine Blogtätigkeit auch eine Möglichkeit, hier in Hamburg anzudocken und erste Kontakte dann wirklich zu...
Ja, wobei das gar nicht so sehr der Anlass war. Es war, glaube ich, mehr tatsächlich die Flucht aus der Einsamkeit des Schreibtisches.
Ja, brauchst du jetzt ja nicht mehr.
Brauch ich jetzt nicht mehr. Jetzt, ich bin aber immer noch sehr Social Media begeistert und habe jetzt aber viel auf Facebook verlagert.
Tatsächlich?
Ja, ich wohne quasi auf Facebook.
Ja, ich meine, Social Media, das wird ja viel diskutiert. Einige verabschieden sich da ja wieder. Du bist noch voll dabei.
Ich bin noch voll dabei und ich finde es auch nach wie vor total super. Also wenn man irgendjemanden kennenlernt, was weiß ich, auf einer Party oder so, den man nett findet, mit dem man sich eine Weile unterhält, man sagt nicht am Ende des Gesprächs, gib mir doch mal deine Mailadresse. Mhm. Vielleicht auch doch, aber um eine Mail zu schreiben, braucht man irgendwie einen Anlass. Für eine Facebook-Freundschaftsanfrage braucht man keinen Anlass. Man kann dann eine Weile mitlesen, man kommentiert mal, man liked irgendwas. Das macht es so einfach, Kontakt zu halten. Mhm. Und das finde ich super. Also man braucht dann nicht irgendeinen Vorwand zu suchen, sich nochmal an jemanden zu wenden, den man nur mal kurz kennengelernt hat.
Ja.
Und das finde ich total super. Und ich merke auch, dass ich natürlich auch irgendwie davon lebe, meinen Namen zu vermarkten und dass das einfach eine super Möglichkeit ist. Da sind ganz, ganz viele, da sind Journalisten, da sind Leute, die in Frauenzeitschriften arbeiten, da sind Literaturkritiker, da ist der ganze Literaturbetrieb oder ein Teil des Literaturbetriebs ist da und liest mit und sieht einfach täglich meinen Namen. Und man muss natürlich mal ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird oder was man da jetzt preisgibt und was nicht, aber das hat man ja im Griff.
Mhm. Oder sollte man im Griff haben?
Sollte man im Griff haben, der eine besser, der andere weniger. Ich neige auch immer ein bisschen zum Quasseln, wie man vielleicht merkt. Aber mir macht das großen Spaß. Und ich glaube, es funktioniert auch nur dann.
Ich glaube, es funktioniert tatsächlich nur daran, wenn man Spaß hat. Ja. Und man merkt, wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich wieder auf deiner Homepage, wie du die führst, du reagierst ja auch auf Kommentare. Das heißt, du bist jemand, der geht auch raus und gibt den Leuten dann was zurück und antwortet. Klar, auch. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das heißt, du weißt, wie es geht in Social Media.
Ja.
Das wissen ja viele auch nicht.
Ja. Ja, aber ich behaupte, ja, ich weiß, wie es geht.
Ist das für dich schwierig, diesen Wechsel dann, der mit dem erfolgreichen Roman kam, den Namen dann auch vermarkten zu müssen, also auch eine Form von Präsenz zu haben?
Nee, ist mir nicht schwer gefallen. Also, nö. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin nicht der Typ, der Rollen spielt, zum Beispiel. Also es gibt ja Leute, denen ist die Trennung zwischen beruflichem und privaten ganz heilig. Mhm. Und ich bin gar nicht so. Ich denke immer, ich bin ja ich. Und natürlich bin ich manchmal Freundin und manchmal Ehefrau und manchmal Autorin und manchmal Übersetzerin und manchmal im Literaturbetrieb, manchmal privat. Aber ich weiß nicht, vielleicht hängt das mit dieser Freiberuflichkeit zusammen, dass irgendwie auch meine privaten Freunde zu einem ziemlichen Teil Freiberufler sind oder in Verlagen arbeiten und irgendwie Literaturbetrieb sind. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann das gar nicht trennen und ich will das auch gar nicht. Ich brauche das nicht so wie andere Leute. Und nö. Also es ist natürlich jetzt manchmal tatsächlich seltsam, wenn ich merke, Leute kennen meinen Namen und kommen auf einer Party an und sagen, wildfremde Menschen, die zu mir sagen, na, hast du deine Frau heute zu Hause gelassen oder so, wo ich dann denke, oh, da wird irgendwie drüber geredet, das ist die Frau mit dem V oder sowas. Das ist eigenartig.
Dann bist du vielleicht demnächst die Frau mit den Laufschuhen.
Vielleicht, ja. Die ganzen Witze mit läuft bei dir und so sind auch alle schon durch.
Jetzt schon. Und alles schon nicht mal offiziell raus.
Ah, ja, da kommt noch was.
Ah. Glaubst du, dass du sagtest, du redest gerne oder ich glaube, du sagtest, du quasselst gerne. Glaubst du, das ist der Kölner in dir? Du bist ja eigentlich Kölnerin.
Ja,
oder?
Bestimmt.
Oder die Kölnerin. Ja. Wir wollen ja dann.
Bestimmt, ja. Ich sehe zwar aus wie eine Hamburgerin, aber im Herzen bin ich Kölsch, wahrscheinlich.
Was unterscheidet den Hamburger denn optisch oder die Hamburgerin optisch von der Kölnerin?
Na, ich bin halt groß und blond, das ist so ein Hamburgerin-Klischee. Und ich habe irgendwo in ferner Vergangenheit niederländische Vorfahren, wahrscheinlich kommt es daher.
Ja, gut.
Aber es ist sehr lustig, dass aus dieser ersten Blogger-Generation, da hat man noch nicht so Fotos, also Selfies und sowas hat man noch nicht gemacht. Und eine Bloggerin traf mich und guckte mich an und sagte, wie siehst du denn aus? Ich sage, wieso das denn? Wie sehe ich denn aus? Und dann sagt sie, ich habe mir so eine rassige Bulgarin vorgestellt, weil du Bock da hast. Ich sage, ja, Entschuldigung, ich bin hier halt mal groß und blond. Und irgendwie ein paar Jahre später sagt sie, ich habe gelesen, du kommst aus Köln, aber wieso bist du so, du siehst doch aus wie eine Hamburgerin. Ich sage, ja, ich bin weder die rassige Bulgarin noch die echte Hamburgerin. Sorry.
Aber Hamburg würdest du als Heimat bezeichnen dann trotzdem?
Absolut. Wir sind hier absichtlich hingezogen.
Du und dein Mann?
Mein Mann und ich, weil mir in diesem Großfeld so sehr die Decke auf den Kopf gefallen ist, dass ich irgendwann gesagt habe, lass uns hier weggehen. Und ich möchte in eine Stadt. Und mein Mann ist Lehrer, der hat sich dann versetzen lassen. Und wir haben eine Weile überlegt, Hamburg oder Berlin. Und haben uns dann Hamburg wirklich ausgesucht und sind hier hingefahren. Weil wir hierher wollten. Und das ist jetzt 14 Jahre her und ich glaube, wir haben uns beide wirklich jeden einzelnen Tag drüber gefreut.
Ja, du schreibst, du wohnst in Hamburg, weil es schön ist.
Ja.
Was will man da mehr Worte verlieren?
Was will man mehr Worte?
Eigentlich was ist, so schön?
Ist die Formulierung von Simone Buchholz viel besser. Die sagt nämlich, sie wohnt wegen des Wetters in Hamburg. Sie sagt nicht, weil sie so gerne Regen hat, aber sondern wegen des Wetters. Und ich verstehe das, hier ist immer Wetter.
Ja.
Ja.
Ja, doch. Wir schauen heute aus dem Fenster und stellen fest, jetzt gerade regnet es nicht mehr.
Ja, jetzt wo ich zugemacht habe, hört es wahrscheinlich auf zu rauschen draußen.
Okay, es war aber nicht nur das Wetter und die allgemeine Wetterlage, die Inkonsequente, die dich hierher getrieben hat, sondern was genau ist denn so schön an Hamburg?
Es ist das Wasser. Es ist vor allem der Hafen. Ich mag aber auch die Alster, die natürlich quasi der Gegenentwurf zum Hafen ist. Und dieses Nebeneinander von Postkartenidylle, um nicht zu sagen, von fast manchmal schon Kitsch an der Alster. Im Gegensatz zu diesem industriellen Hafen und diesem Gefühl von, da geht's raus in die Welt und kommen die großen Schiffe und zurück. Das ist einfach, mir geht immer noch nach all den Jahren das Herz auf, wenn ich bei schönem Wetter am Hafen bin. Das ist einfach unschlagbar und das hat keine andere Stadt. Und es gibt hier natürlich auch eine aktive Literaturszene, wo ich sofort andocken konnte. Es gab noch viel mehr Lesebühnen als jetzt, als ich hier ankam. Und es gibt ein regelmäßiges Übersetzertreffen und es gibt das Literaturhaus und es gibt ja auf allen Ebenen kleine Keller-Poetry-Slams bis Großschriftsteller im Schauspielhaus, ist ja alles dabei. Und das ist einfach toll und wahnsinnig vielseitig. Und ich kannte hier also gefühlt nach 5 Minuten mehr Leute als nach 5 Jahren in Großfeld.
Angekommen. Glaubst du, man kann ankommen?
Glaube ich. Ich fühle mich im Moment sehr angekommen in meiner Stadt und in meinem Leben und meinem Beruf und so.
Naja.
Aber oh Gott, vielleicht ist das dieses Erwachsenwerden.
Meinst du? Verrückt.
Ich weiß nicht.
Ich habe jüngst gelesen, man wird erst in der zweiten Hälfte des Lebens so richtig erwachsen.
Ja, an der Überschrift habe ich auch irgendwie vorbeigescrollt.
Ja, die blieb auch so hängen.
Und ja. Ich dann so, aha, okay. Ich habe den Artikel nicht gelesen, aber ich dachte auch so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das will.
Wie alt bist du?
50.
Und 50, ist das für dich so ein Einschnitt gewesen, mal kurz nachzudenken und stehen bleiben? Oder läuft das bei dir einfach dann immer so weiter?
Also es hat mich deutlich mehr erschreckt als 40 und 30, muss ich sagen. Es gibt ja Leute, die mit 30 schon denken, oh Gott, jetzt bin ich erwachsen und so. Aber tatsächlich ist genau 50 das Stichwort. Als ich Anfang 20 war und in der WG wohnte, wurden gleichzeitig Ulrich Wickert und Alice Schwarzer 50. Und da gab es ein großes Gespräch zwischen den beiden in der Zeit und oben drüber war ein Foto, wo sich beide kaputt lachen. Und die dicke Überschrift, 50 klingt so erwachsen. Und das fanden wir in der WG mit Anfang 20 so lustig, dass wir uns das ausgeschnitten und an die Küchenwand gehängt haben, weil wir dachten, ja, natürlich ist 50 erwachsen, was denn sonst? Jetzt bin ich 50 und verstehe sehr genau, was sie meinen. Ja. Und also es hat mich schon ein bisschen erschreckt, dieses 50-Werden, weil ich auch wirklich finde, es klingt echt erwachsen. Aber vielleicht ist Erwachsen noch gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es gibt ja immer 1000 Dinge, in denen man sich völlig unerwachsen fühlt.
In welchen zum Beispiel?
Jetzt im Moment gerade im emotionalen Loslassen dieses neuen Romans. Also ich habe echt mit dem gekämpft und gehadert und schlechte Laune gekriegt und war sehr mit mir und diesem Buch beschäftigt, wo ich manchmal dachte, man, du könntest jetzt einfach mal ein bisschen abstrahieren, dich mal locker machen, so, aber irgendwie in dieser emotionalen Beziehung zu dem Text habe ich mich sehr klein gefühlt und nicht sehr erwachsen und nicht sehr souverän und ja.
War das beim V anders?
Also manchmal verändern sich ja Dinge in der Erinnerung, aber ich glaube, es war tatsächlich anders. Also erstens war ich da irgendwie unschuldiger, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es hat ja niemand irgendwas von mir erwartet.
Ja, das hat sich
und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich versuche jetzt mal, ob ich was hinkriege. Und da hatte ich meine Agentin, die mir ganz viel Mut gemacht hat und gesagt hat, das wird. Und jetzt ist es soweit, jetzt können wir es auch an Verlage schicken und so. Und da habe ich wirklich sehr gedacht, das gucken wir jetzt alles mal. Ist toll, wenn es jemand macht und überhaupt irgendwie drucken will. Und das ist dann der absolute Wunsch und Traumverlag machen würde und irgendwie, dass das so groß werden würde, das war ja überhaupt nicht abzusehen. Und jetzt ist es natürlich so, dass mich seit Jahren jede Buchhändlerin fragt, wann kommt denn was Neues und was kommt denn? Und alle fragen, der ganze Betrieb fragt natürlich, was kommt und wann kommt es und wie wird es denn und bist du zufrieden? Und Das ist schon eine andere Ausgangssituation jetzt. Es ist natürlich auch eine luxuriöse Ausgangssituation, weil die Buchhändler mich jetzt einfach auf dem Schirm haben und den Fauser mochten. Und die freuen sich jetzt alle drauf. Das ist natürlich die beste Ausgangssituation, die man haben kann. Aber es ist halt auch ein bisschen beängstigend, weil es so anders ist und man jetzt einfach mal gucken muss, wie es wird.
Ja, ich meine, tatsächlich hast du so ein bisschen das Genre dann gewechselt, so wie es zumindest in dem Teaser klingt. Ja. Du hast einen, wenn auch leicht humoristisch, aber ein schweres Thema dir da vorgenommen. Warum eigentlich?
Nee, humoristisch eigentlich nicht.
Es hat auch seine lustigen Stellen.
Also es ist nicht humorlos, gelesen. Aber irgendwie ist eine filigrane Grenze.
Ja.
Warum? Weil ich finde das selber immer ganz spannend zu hören, aus welcher Richtung sich Autorinnen und Autoren einem Roman nähern. Manche haben ja irgendwie eine Figur im Kopf, die dann so nach und nach eine Geschichte bekommt. Also Angelika Klüssendorf hat das zum Beispiel mal erzählt, dass sie diese Figur, die im ersten Band das Mädchen heißt und im zweiten dann April, diese Figur im Kopf hatte und dann ganz lange nach dem richtigen Ton gesucht hat. Und weiß ich von anderen auch, dass sie dann überlegen, erzähle ich das jetzt im Präsens oder im Imperfekt und brauche ich eine Ich-Erzählerin oder einen auktorialen Erzähler oder einen personalen Erzähler oder wie mache ich es? Angelika Klüssendorf sagt dann, sie hat das erst einmal entworfen, fand es wahnsinnig kitschig, hat alle Adjektive rausgestrichen und so. Und bei mir war es tatsächlich in beiden Fällen, sowohl beim V und noch stärker jetzt bei Laufen so, dass ich den Sound als erstes hatte. Und auch bei Laufen hatte ich erst eine Kurzgeschichte, die halt diesen sehr laufenden Sound hatte. Und das hat mir gefallen, diesen eindeutigen Ton. Und dann habe ich gedacht, diese Kurzgeschichte hatte, ich weiß nicht mehr, 10 oder 12 Seiten, es war nicht viel. Und ich habe gedacht, ich würde gerne mal ausprobieren, ob man das auf eine längere Strecke auch aushält oder ob es irgendwann nervt. Und dann habe ich das erstmal aufgepumpt, so auf 35 Seiten oder so, und habe festgestellt, das geht ganz gut, man kann das gut machen. Und in dieser Kurzgeschichte war es aber so, dass der Lebensgefährte dieser Frau einfach weg war. Man weiß nicht so, also sie weiß selber nicht so genau, warum, und er wahrscheinlich auch nicht. Es ist einfach so ein Liebe zu Ende Ding. Und für einen Roman war mir das zu wenig. Da wollte ich, dass sie richtig, also da hat mir so eine einfache Trennungsgeschichte nicht gereicht. Und da habe ich gedacht, ich muss der jetzt wirklich richtig was Krasses zu verarbeiten geben.
Wo, ich meine, du sagst am Anfang, du bist davon ausgegangen, dass dir gar nicht genug einfällt für so einen Roman.
Ja.
Wo holst du denn deine Ideen her?
Tatsächlich kommen die verblüffenderweise beim Schreiben. Und das führt auch dazu, dass ich immer so lange brauche, was zu schreiben, weil ich immer denke, ich weiß ja gar nicht, was ich schreiben soll, also schiebe ich so ein bisschen vor mir her. Tatsächlich kommen die Ideen aber wirklich in dem Moment, wo ich da sitze und verdammt nochmal Tasten runterdrücke. Mhm. Wo ich wirklich Text produziere, da kommen auf einmal Dinge, von denen ich denke, wo kam das denn jetzt her? Und wie ist denn jetzt das passiert? Und dann ist es natürlich auch so, wenn man in so einem Thema drin ist, dann fallen einem auch beim durch die Stadt gehen, da sieht man plötzlich einen Werbespruch und man denkt, oh, das kann ich jetzt brauchen. Oder auf der Ampel steht, bitte berühren. Sowas. Auf einmal sieht man diese Worte, bitte berühren, und denkt, oh, das kann ich brauchen. Das ist das, was meine Protagonistin auch gerade hat. Die möchte auch berührt werden. So, und solche Dinge. Also wenn man erstmal drin ist in so einem Thema, dann sieht man Dinge und dann setzt man Teile zusammen. Das hat tatsächlich, jetzt habe ich noch ein bisschen Bildung hier, Thomas Mann schon gesagt. Der hat gesagt, Fantasie zu haben bedeutet nicht, dass man sich etwas ausdenkt, sondern dass man aus dem Vorhandenen etwas macht. Und daran halte ich mich so ein bisschen fest, wenn ich mal wieder denke, mir fällt nichts ein. Dann denke ich, ja, man muss halt aus dem Vorhandenen was machen. Es muss einem gar nicht was einfallen. Man muss so Dinge zusammenklauben aus verschiedenen Richtungen und neu zusammensetzen.
Einfach machen, Sachen machen. Sachen machen ist ja auch eine Geschichte, die du mal veröffentlicht hast.
Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Das war,
aber passt ja
eine
rein.
Art Kolumne, das ist alle zwei Wochen im Kulturmag erschienen, das ist so ein Online-Kulturmagazin, und dann später als Buch bei Rowohlt. Da habe ich Dinge ausprobiert, komische Sportarten ausprobiert und Veranstaltungen besucht und da halt drüber geschrieben. Und das war ganz einfach, weil die Welt voll ist mit tollen Dingen, die man ausprobieren. Ich hätte sofort einen zweiten Band nachschieben können, weil ich so viele Dinge noch gerne ausprobiert hätte. Und da muss man hinterher nur aufschreiben, wie es war. Das war eigentlich ganz einfach.
Für dich ist es einfach. Ich behaupte, für viele ist es schwer, aus der Komfortzone zu kommen.
Aber das Tolle ist, das ist für mich natürlich auch schwer, aus der Komfortzone zu kommen, aber wenn man alle zwei Wochen einen Abgabetermin hat und weiß, dafür muss ich irgendwas ausprobieren, dann macht das auch immer mehr Spaß. Und man geniert sich auch immer weniger. Mhm. Und ich habe dann auch irgendwie Dinge, auf die mich Freunde gebracht haben. Also zum Beispiel kriegte ich zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt für den Ü18-Abend im Rabatz. Das ist so ein großer Indoor-Spielplatz, wo sie halt einmal im Monat Erwachsenenabend machen. Dann machen die um 8 wieder auf. Und es ist rappelvoll mit Erwachsenen, die einen Riesenspaß dran haben, Trampolin zu springen und auf der Hüpfburg rumzuhüpfen und zu rutschen und zu klettern und alles Mögliche. Und das ist ein Riesenspaß. Und das ist was, wo ich vorher immer gedacht hätte, ja, macht bestimmt Spaß, aber ich hätte es dann doch nicht gemacht. Und wenn ich aber weiß, ich muss sowieso eine Kolumne schreiben, dann denke ich doch, ja, geil. Natürlich gehe ich auf den Spielplatz, dann nehme ich noch ein paar Freunde mit und dann gehen wir halt mal einen Abend auf die Hüpfburg. Ist doch super.
Also und eine Freundin von mir kam mit einem zerschredderten Knie von so einer Hüpfburg wieder.
Ja, wir haben für eine Freundin von mir an dem Abend den Krankenwagen gerufen.
Vielleicht sind einige Dinge dann doch nicht mehr so geeignet in der besagten zweiten Hälfte des Lebens.
Naja, sie ist 10 Jahre jünger als ich.
Ha, man sieht, Alter ist dann doch nur eine Zahl.
Ja.
Gibt es Dinge, die dir peinlich sind, weil du sagtest, man geniert sich immer weniger?
Nö, eigentlich nicht. Doch, ich würde sterben, wenn ich vor Publikum singen müsste. Das mache ich echt nicht. Und ich habe Japanologie studiert. Ich bin die Frau, die ein Jahr in Japan war und sich standhaft geweigert hat, Karaoke zu singen. Mache ich nicht.
Wie hast du denn das geschafft dort?
Ja. da geht bei mir sofort die Klappe zu. Ne, singen nicht. Alles andere ist mir völlig wurscht. Ich gehe auch, wenn ich jetzt irgendwo eine Slackline sehe, dann gehe ich einfach hin und frage, kann ich auch mal. Das ist mir total egal, da falle ich halt runter. Ich kann das halt nicht, aber ich habe da keinerlei Scheu zu sagen, ja, kann ich halt nicht. Probiere ich trotzdem mal aus. Nö, peinlich ist mir so schnell nichts. Hm. Außer singen.
Außer singen, ja. Und das, wie gesagt, trotz dieses ein Jahr in Japans. Hast du da noch irgendwas mitgenommen aus diesem ein Jahr, außer die Scheu vor dem Singen, die du nicht abbauen konntest?
Ja, die hatte ich vorher auch schon. Weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich mein Japanisch mit Aushändigen der Magisterurkunde sofort vergessen. Und,
Ach ja, du hast ja das nachweislich schlechteste Gedächtnis.
Genau. Ja, aber womöglich habe ich da tatsächlich sowieso ein bisschen Scham abgelegt, weil ich 1,83 groß und blond bin. Und das heißt, in Japan wurde ich natürlich 24 Stunden am Tag angestarrt.
Du warst ein Leuchtturm.
Ich war ein Leuchtturm. Und vielleicht verliert man da das mit der Peinlichkeit, weil dann wird es schwierig.
Hat man viele Fotos mit dir dort gemacht?
Ja, ja.
Ist auch eine schräge Vorstellung, oder? Dass man Wobei so Familienalben auftauchte.
Ja, ich hatte einen Job. Die Japaner sind natürlich Buddhisten und Shintoisten und keine Christen. Das heißt, sie haben mit Weihnachten nicht so richtig viel am Hut. Haben aber doch festgestellt, dass man im Westen ein super Geschäft macht mit Weihnachten. Also machen sie auch ein Geschäft mit Weihnachten. Und ich hatte dann einen Job in einem Vergnügungspark, wo an allen 4 Adventssonntagen so eine große Action-Show stattfand mit um die 100 Kindern jeweils, die alle in Nikolaus-Kostümen waren, weil sie halt da irgendwas nicht so richtig verstanden haben. Und auf der Bühne gab es dann irgendwie Bands und eine Seehundshow und sowas. Und Special Guest war eine Prinzessin aus dem Land des Eises. Das war ich. Und im Land des Eises wohnt, wie wir ja alle wissen, auch der Nikolaus und der Bär und das Eichhörnchen. Und ich als Prinzessin erklärte also den Kindern, wie der Nikolaus und der Bär und das Eichhörnchen da zusammen leben. Und ich trug, so als Eisprinzessin natürlich, ein Brautkleid in japanischer Größe. Das heißt, die Taille hing mir irgendwo unter den Achseln. Also es war wirklich, da wurde ich sehr, sehr, sehr viel fotografiert. Und habe kein einziges dieser Fotos. Also ich bin wahrscheinlich in Hunderten von japanischen Fotoalben und ich habe kein einziges dieser Bilder. Das war vor der Digitalfotografie und vor, schick mir das mal eben aufs Handy.
Findest du das schade oder bist du tief drinnen dankbar dafür?
Ich finde das sehr schade. Ich habe ein Foto von mir auf so einem Internat, also ich hatte mehrere solche klassischen Ausländerinnenjobs und ich habe ein Foto von mir, wo ich als Holländerin verkleidet auf so einem internationalen Markt Käse verkaufe. Das finde ich ziemlich lustig eigentlich. Zusammen mit einer Australierin habe ich das gemacht, denn Ausländerin ist Ausländerin und fertig, das ist vollkommen wurscht, ob wir Holländerinnen sind. Wir kriegen halt so spitze Mützchen und Holzschuhe und gestreifte Röcke. Und
ach, das möchte man doch bestimmt in der Retrospektive definitiv nicht missen. Das
nee,
kann ich
natürlich.
Mir gut vorstellen. Ja. Okay, übersetzt hast du dann ja doch später dann eher aus dem Englischen ins Deutsche.
Ja.
Wie ist es denn mit deinem eigenen Buch? Das übersetzt du ja, wird es übersetzt und wer soll es dann übersetzen? Hat man da so als Übersetzer eine Wunschvorstellung eines Übersetzers, der es übersetzen soll?
Nee, also es ist ins Spanische und Niederländische übersetzt und ich darf das noch nicht erzählen, es ist noch geheim, aber es sieht gerade ganz gut aus für eine englische Übersetzung und mehr sage ich dazu noch nicht. Und tatsächlich kenne ich über Facebook ein paar Kolleginnen, die aus dem Deutschen ins Englische übersetzen. Mit einer bin ich auch befreundet, die in Berlin lebt, Katie Dabischer. Aber ansonsten habe ich da nicht wirklich Wünsche, weil ich die auch gar nicht kenne. Die Leute, die aus dem Deutschen ins Englische übersetzen, ich lese ja keine deutsche Literatur in englischer Übersetzung. Deswegen wüsste ich da auch gar nicht, wer das gut macht und wer das richtig macht. Mein Wunsch wäre, dass es eine Schottin macht, weil es halt in Schottland spielt. Mhm. Und weil da teilweise so ein paar kleine Vokabeln oder Formulierungen dann einfach anders sind. Und es würde mir gefallen, wenn es so einen eher schottischen Sound hat. Aber sonst würde ich da das einfach genauso vertrauensvoll in die Hände einer Kollegin legen, wie ich ja auch darauf angewiesen bin, dass meine Autoren, die ich übersetze, mir vertrauen, dass ich meine Arbeit richtig mache. Und das finde ich auch gar nicht so schwer. Da denke ich, nee, das gebe ich jetzt ab und jetzt macht jemand anders dann seinen Teil der Arbeit und der wird es schon richtig machen.
Das ist dann vielleicht auch so ein Teil von Abschied nehmen sozusagen.
Ja, glaube ich auch.
Und das Baby loslassen.
Jetzt
muss es laufen.
Ja.
Ganz von alleine. Ja. Das heißt, als Übersetzer lernt man den Autor dann nicht wirklich mal kennen oder so. Also du hast ja zum Beispiel auch Nick Hornby übersetzt.
Kann sein, kann nicht sein. Nick Hornby habe ich einmal getroffen. Der ist aber gar nicht mein Autor sozusagen, sondern das macht eigentlich mein Kollege Ingo Herzke. Und in dem Fall jetzt beim letzten Buch war es so, dass die Fristen einfach so knapp waren. Oder Nick Hornby, glaube ich, auch ein bisschen spät dran war mit der Abgabe und das sollte auf Deutsch gleichzeitig erscheinen und dann war klar, das kann irgendwo nicht so schnell alleine schaffen und da hat er mich mit reingenommen. Und wir haben ihn dann tatsächlich getroffen auf der Lit Cologne, hat er gelesen und da sind wir dann hingefahren und haben ihn getroffen. Und ansonsten ist das ein bisschen mal so, also wenn ich sehe, jemand ist auch sehr aktiv auf Facebook zum Beispiel, dann ist der Weg einfach so schön kurz. Mhm. Das war mit Jonathan Evison so, der ist da auch ganz aktiv und dann schickt man mal eben eine Nachricht und sagt, hallo, ich bin da eine deutsche Übersetzerin, kann ich gelegentlich mal was fragen? Und dann sagt er, ja klar, und dann ging das einfach immer ganz schnell, dann haben wir so zwischendurch ein bisschen gechattet. Jetzt mit der Jane Gardam, die seit ein paar Jahren die einzige ist, die ich neben dem eigenen Schreiben noch übersetze, die ist letztes Jahr 90 geworden. Da hatte ich beim ersten Roman so eine Liste mit Fragen, aber sie hat irgendwie keine E-Mail. Und dann ging es über meine Lektorin bei Hansa, die es dann an die Agentin in England geschickt hat. Und die hat es mit Jane Gardam besprochen. Und dann kam das auf demselben Weg zurück. Und wir haben dann, also die Lektorin und ich, beim zweiten Band gemeinsam beschlossen, wir klären die Fragen jetzt selbst und lassen die alte Lady einfach in Ruhe. Mhm. Weil das zum Teil auch Bücher sind, die vor Jahrzehnten erschienen sind. Da weiß sie die Details wahrscheinlich auch selber nicht mehr so genau. Und das klären wir jetzt selbst.
Ja gut, das ist dann so ein Fall.
Also genau, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie nahbar jemand einem vorkommt. Und
Ja, ich denke, man kann auch ohne persönliche, der Text ist dann ja eigentlich die persönliche Beziehung im Grunde, den man dann vor sich
liegt. Es haben auch tatsächlich beide Übersetzerinnen, die niederländische und die spanische von meinem V, auch gar nichts gefragt. Ist okay, also das, ich habe keine Ahnung, ob das gute Übersetzungen sind. Ich gehe einfach davon aus. Und, ja, ist in Ordnung. Mhm. So fällt mir nicht schwer.
Jetzt im September laufen. Das heißt, ab September, du bist ja jetzt gerade, sagst du so, ah, die letzte Fahne ist weg, ich atme jetzt mal kurz durch. Habe ich dem entnommen? Atmest du durch oder was passiert jetzt? Und dann wird es wahrscheinlich auf Lesereise gehen, oder?
Ja, ich habe jetzt schon Lesungsanfragen wie verrückt. Hm. Was natürlich super schmeichelhaft ist, aber auch ein bisschen mehr Angst macht, weil ich halt denke, ihr habt es ja alle noch gar nicht gelesen, ihr wisst ja noch gar nicht, was kommt. Aber sie wissen natürlich alle, das, was sehr Neues kommt. Die haben natürlich alle die Vorschau gelesen und mit den Vertretern gesprochen und so. Das, also so ganz
kaufen die Leute sie nicht die Katze im Sack. Nicht, oder?
Und das ist toll. Ich freue mich da schon wieder sehr drauf, wieder loszuziehen und zu lesen und so. Und jetzt davor atme ich mal kurz durch. Ich fahre nächste Woche ins Schreibcamp. Und das ist ganz toll, das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Da schrieb meine Kollegin und Freundin Simone Buchholz, schickte eine Mail rum und sagte, wir sind ja alle, sitzen alle immer alleine zu Hause am Schreibtisch und arbeiten so vor uns hin. Und immer wenn man sich mal austauscht und mal über das Schreiben spricht, ist es total gewinnbringend und inspirierend und bringt einen weiter. Wollen wir nicht einfach mal mit ein paar Leuten ein Ferienhaus irgendwo mieten und ein paar Tage einfach nur über das Schreiben reden? Vielleicht kleine Workshops machen und kein Stress, aber konstruktiv und produktiv. Und fast alle haben sofort geschrien, ja, ja, ja. Und das hat, glaube ich, keine 10 Tage gedauert. Da hatten wir diesen fantastisch renovierten Gutshof an der Mecklenburgischen Seenplatte gemietet und hatten 10 Leute beisammen. Und da haben wir am ersten Abend uns zusammengesetzt, wie so Erwachsene, wo wir es davon schon hatten. Und haben auf Post-its geschrieben und an die Küchenwand gehängt, wer welche Themen besprechen möchte, was anliegt, was wir machen wollen, haben das so umsortiert und haben uns dann irgendwie zweimal am Tag, meistens einmal vormittags, einmal nachmittags, zusammengesetzt und haben über Themen gesprochen wie Verträge, Sex und Gewalt, es waren viele Krimi-Autorinnen dabei, Dialoge, Rhythmus in Prosatexten, Hörspiele, Interviewtechniken, lauter solche Sachen.
Also und wirklich mit Hands-on-Mentalität. Wird, ganz praktisch.
Genau, total praktisch. Und wir kamen auch alle so aus unterschiedlichen Bereichen. Jeder fand, er könnte zu einem anderen Thema irgendwie was sagen oder wollte von jemand Bestimmtem was zu irgendeinem Thema hören. Niemand musste irgendwas. Also wer sagte, das Hörspiel interessiert mich einfach nicht, der kam halt nicht. Zwischendurch hat jeder für sich gearbeitet oder wir haben mal zu zweit uns gegenseitig was zu lesen gegeben und darüber gesprochen. Und das war so schön. Also es ist natürlich auch wirklich eine fantastische Location. Und wer Lust hatte, ist nachmittags an den See gefahren. Abends haben wir was zusammen gekocht. Und,
floss der Rotwein? Ich möchte ein Klischee abstellen, hier loswerden. Floss der Rotwein in Strömen?
Was für eine Frage. Es gibt noch mehr Klischees. Wir haben abends Flaschendrehen gespielt. Es war ein großer Spaß und total produktiv und konstruktiv und lustig und richtig toll. Und das machen wir jetzt nächste Woche wieder. Und es ist so toll, dass ich abgegeben habe. Und ich habe eine ganz lose, kleine Idee für ein neues Buch. Die ist wirklich noch sehr klein, aber wenn ich darüber mit ein paar Leuten sprechen kann, dann bin ich schon happy. Und ansonsten liegt die nächste Jane Gardiner auf dem Tisch und die erscheint erst im Herbst 2020. Das heißt, wahrscheinlich muss ich sie irgendwie im Februar 2020 abgeben oder so. Da ist also noch Zeit. Aber wenn ich jetzt ab September wieder so viel auf Lesereise bin, dann ist nämlich doch nicht so viel Zeit. Also eigentlich hätte ich gerne, eigentlich hatte ich mal vor, es bis dahin wegzuhaben. Aber ich sehe schon, dass ich das womöglich nicht schaffe. Aber ja.
Bist du ein Saisonarbeiter oder bist du Stratege, was Timing angeht?
Ich bin groß da drin, mir eine Strategie zurechtzulegen und mich dann nicht dran zu halten. Also ich bin eigentlich wahrscheinlich ein Deadline-Junkie. Ohne Termin geht gar nichts. Ich brauche den Druck.
Und es ist aber tatsächlich so, ich habe das gerade rausgehört, du hast, wenn du ein Buch abgibst, schon ein neues irgendwie jetzt inzwischen in dir. Das geht so schnell, dass da schon was wächst?
Nee, eigentlich nicht. Das ist tatsächlich, die Idee ist... die kam mir gar nicht selbst. sondern ich will jetzt überhaupt noch nicht verraten hier, was
die Flucht ist so vorbei.
Wirklich, ja, die Flucht ist so vorbei, aber gar nicht an mir, sondern jemand anders hat dann gesagt, ey, das ist doch ein Buch. Und plötzlich dachte ich, wow, ja, man könnte darüber nachdenken. Und seitdem rumpelt das so ein bisschen in meinem Hinterkopf.
Mhm. Gut, solche Ideen wachsen dann anscheinend auch immer durch Kommunikation, Kontakt und wie gesagt hinschauen.
Ne? Ja, bei mir ja.
Ja. Ja.
Und manchmal muss es mir wirklich einer sagen. Man muss mir sagen, das ist doch eine Idee, damit ich das merke.
Mit dem
Hammer.
Ganzen Hammer, ja, mit dem Holzzaun.
So Baseballschläger am besten. Du. Oh, das war übrigens auch was Tolles, was wir letztes Jahr im Schreibcamp gemacht haben. Romy Völk war dabei, die so Krimis schreibt, die hier in der Elbmar spielen. Und die wusste schon, dass sie im nächsten Roman einen Boxer haben wird. Und sie wusste, dass einer, der mitfährt, Markus Friederici, Boxer ist. Mhm. Und hat gesagt, kannst du mir da ein bisschen was zeigen? Und hatte der Boxhandschuhe dabei. Und wir haben tatsächlich nachmittags auf der Terrasse geboxt. Ich finde das fantastisch. Also für sowas muss man doch wegfahren. Ich habe natürlich sofort gesagt, ich bin dabei, weil ich immer Sachen machen muss. Fand es super.
Boxt du noch immer?
Nein.
Nein?
Nein, ich finde es auch total befremdlich. Ich weiß nicht, warum Menschen sowas tun. Aber wenn da einer dabei ist, der einmal einen Nachmittag zeigt, wie es geht, mhm, und diese geilen Handschuhe dabei hat, natürlich bin ich dabei.
Ich sehe hier hinter dir, ich schaue da direkt drauf, eine sehr, sehr beachtliche Buchwand. Da kommt mir immer so, ich habe im Freundeskreis immer wieder die Diskussion, ich habe welche, die lassen Bücher sofort los. Also das heißt, sie setzen sie auf der Straße aus, mhm, nach dem Motto mitnehmen und andere sammeln. Was bist du für ein Typ?
Sammeln.
Sammeln.
Und jetzt, guck, wenn du da ganz unten rechts guckst, sind gerade 6 Stück oder so hinten rausgefallen, weil das Regal jetzt wirklich voll ist.
Ja, du arbeitest in doppelter Reihe?
Nee, das sind nur die beiden untersten Fachreihen, die sind nämlich höher. Und die oberen, da sollten mal die Bildbände hin und dann war aber alles voll. Jetzt sind die Bildbände dahinter dir an der anderen Wand.
Ach ja, das ist ja noch eins.
Und dieses Regal ist tatsächlich nur die Belletristik, und aber die beiden untersten Reihen sind, da sind einfach die Fächer höher. Und deswegen haben wir da so ein kleines Podest hinten. Und das heißt, die zweite Reihe steht erhöht. Dann sieht es nicht ganz so nach zweiter Reihe aus.
Das ist sehr clever.
Aber oben ist es nicht zweireihig und das... ich habe irgendwie keinen Bock drauf, aber das heißt, wir müssen jetzt mal, guck mal, da ist noch ein kleiner Stapel, die kommen weg, aber wir müssen da nochmal durchgehen und nochmal gucken, was sonst vielleicht noch weg kann, weil irgendwann mal Schluss ist. Also das ist die Belletristik, da hinten in dem Regal sind alle meine Übersetzungen und Bücher, an denen ich irgendwie beteiligt bin, dann sind da Anthologien, Kinderbücher, Bildbände, Comics, ein paar Sachbücher, alles, was mit, alle Bücher über Bücher, so, also wie man schöne Bücher macht und sowas, und alles über Musik ist, glaube ich, da drin. Und die restlichen Sachthemen, Nachschlagewerke, Schulbücher meines Mannes und so, ist alles im Arbeitszimmer.
Da haben wir nochmal ein Regal.
Das ist nochmal ein Regal, das ist auch nicht klein. Also ich glaube, jetzt ist mal Schluss, jetzt müssen welche raus.
Bevor welche dürfen welche denn auf keinen Fall gehen?
Ach, viele. Also alle, die signiert sind, dürfen natürlich auf keinen Fall gehen. Alle, die einer von uns gerne gelesen hat, alle, die einer von uns noch gerne lesen möchte.
Liest du Bücher zweimal?
Nee, tatsächlich nicht. Ich nehme mir so und so oft vor, das kannst du noch mal lesen, aber es ist dann doch immer so viel Neues da.
Schräg, dass man sie trotzdem sammeln möchte, oder?
Ja, aber ich möchte die haben.
Gibt es einen Autor, wo du dich auf jeden Fall freust, wenn da ein neues Buch kommt? Du als Autorin?
Ja, klar.
Hast du da einen Namen für uns?
Also ich habe jetzt gerade meinen Verlag gebeten, mir die neue Alina Bronski zu schicken, zum Beispiel. Von der habe ich, glaube ich, alles gelesen. Finde sie toll. Von Wolf Haas habe ich alles gelesen. Finde ich toll. Tilman Reimstedt, Thomas Plätzinger, Simone Buchholz, Karin Köhler. Ich freue mich jetzt so auf Karin Köhlers neues Buch. Ja, klar, gibt es jede Menge.
Der Wolf Haas, den du erwähnt hast, der hat ja auch den Sprung teilweise ins Filmgeschäft gemacht. Kannst du dir das vorstellen?
Vorstellen.
Ist da was am Werden?
Nicht wirklich. Also es gab schon mal eine Option, die ist dann ausgelaufen, das hat nicht geklappt. Dann gab es ein Angebot für einen ZDF-Weihnachtsfilm, das ich am Ende abgelehnt habe, als sie, also als erstes wollten sie Weihnachten einbauen. Das kann ich noch einsehen, kommt im Buch nicht vor, aber diese Banker werden da in Schottland eingeschneit. Man kann die natürlich genauso gut über Weihnachten einschneiden lassen. Da hat man dann noch so eine Eskalationsstufe mehr, sehe ich irgendwie ein. Aber als nächstes wollten sie die Handlung nach Österreich verlegen, weil sie meinen, man kann nicht gut deutsche Schauspieler in Tweetsackos stecken und so tun, als wären sie Briten. Wo ich denke, dass ZDF-Zuschauer sind Rosamunde Pilcher rauf und runter gewohnt. Die wissen, wie deutsche Schauspieler in Tweetsackos aussehen. Und dann wollten sie es nach Österreich verlegen und da habe ich gedacht, und in Südtirol drehen. Ich dachte, da stimmt von den Bildern her überhaupt nichts mehr zusammen. So ein runtergerocktes Anwesen, wo ein Pfau verrückt spielt, sieht man doch nicht in Österreich. Also
von meinem inneren Auge wirkt das gerade unfreiwillig komisch.
Ja. Ich hätte es lieber freiwillig komisch.
Verstehe.
Jedenfalls haben meine Agentin und ich dann gesagt, nee, das lassen wir mal. Und mal gucken. Ich meine, man müsste es super verfilmen können. Aber ich bin da jetzt keine Eile. Wenn sich was ergibt, dann freue ich mich und wenn nicht, nicht.
Ist doch auch toll, dass man inzwischen oder du inzwischen in der Position bist, auch mal Nein sagen zu können, oder?
Ja, es ist super. Das ist total super.
Da ist Erwachsenwerden doch eigentlich ganz geil, oder?
Ja.
Wenn man es geil geschafft hat.
Sowieso.
Ja. Okay, also du hast dann doch, da muss nicht unbedingt ein Film rein, aber wenn es dann die richtige Vorstellung oder die richtige Idee wäre, wäre das natürlich eine Option. Wäre auch ein super Theaterstück, kann ich mir vorstellen. So.
Ja, wobei ich da jetzt schon gehört habe, also es sind insgesamt 11 handelnde Personen und das ist ja jetzt nichts für das Hamburger Schauspielhaus oder so, sondern eher was für die kleineren, weiß ich nicht, fürs Schmidt vielleicht oder fürs Ernst-Deutsch-Theater oder so. Und für die sind 11 Personen dann schon wieder zu viel. Mhm. Aber mal gucken.
Ist ja noch so viel offen und so viele Dinge entwickeln sich. Inklusive genau. Bücher, Schreibcamp. Frage noch einmal, wenn du jetzt nicht in diesem Literaturbetrieb bist, der dein Leben wahnsinnig im Grunde dominiert,
ja,
auf verschiedenen Ebenen, vor dem Schreibtisch und jetzt auch unterwegs, Lesereise und so weiter. Was machst du sonst?
Sonst
gibt es eine Welt jenseits der Bücher?
Naja, also
Sachen machen.
Ja, ich habe lange gesteppt und ich bin immer gelaufen. Jetzt hatte ich dieses Jahr irgendwie 2 Ermüdungsbrüche im Mittelfußknochen und traue mich noch nicht wieder zu laufen, was mich sehr nervt.
Ach Gott, ein Ermüdungsbruch. Das ist ja.
Und ansonsten treffe ich mich einfach gerne mit Leuten. Also ich gehe viel aus tatsächlich. Treffe mich zu 2, zu 3, zu 4. Ich gehe Konzerte, sowas. Also ich habe ein umfangreiches Sozialleben, aber jetzt nicht irgendwie 25 Hobbys, die ich hier aufzählen könnte.
Ein Socializing-Ding.
Ja.
Was für Konzerte?
Viel so deutschen Poprock. Mhm. Also das letzte, wo ich war Fortuna Ehrenfeld und es war fantastisch. Ja. Super, der tritt dann mal im Schlafanzug auf.
Ja, Grand Hotel.
Grand Hotel von Kleve, klar.
Ist ja das Label dahinter, ja, ne? Ich wäre damit durch. Möchtest du uns noch was sagen, Isabel?
Nö.
Nö.
Lest Bücher, esst mehr Obst.
Lest Bücher und esst mal Obst. Dann bleibt man
so
gesund.
Meine Botschaft an die Welt.
Ich kann dieser Botschaft so wenig hinzufügen. Das ist wunderschön. Ich werde das mitnehmen im Herzen. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Du bist auf jeden Fall auch zu Gast in der kommenden Ausgabe des Hamburgers. Mhm. Da wird man dich dann auch noch mal
oder
sehen.
Der Hamburgerin vielleicht oder demnächst. Ich habe ja gehört, demnächst wird es umgenannt in die Hamburgerin.
Ich wäre da durchaus dabei. Wir können ja mal schauen, was so draus wird. Du bist die Hamburgerin auf jeden Fall im kommenden Hamburger. Und du hast natürlich auch eine Homepage, wenn man sich interessiert, was so Lesereisenmäßig abgeht.
Das ist isabelbogdan.de.
Genau. Einfach mal reinschauen und lesen, mehr Obst essen und vielleicht mal zu einer deiner Lesungen gehen. Das ist bestimmt, kann ich mir vorstellen, eine höchst amüsante, schöne Geschichte. Danke dir.
Ja, ich danke auch.
Das war der Podcast vom Hamburger. Ihnen hat's gefallen? Weitere Folgen finden Sie auf unserer Homepage unter www.derhamburger.info. Oder Sie abonnieren unseren Newsletter, dann kommt er zu Ihnen ins Postfach geflattert. Der Hamburger, das größte Magazin der Stadt, erscheint 4-mal im Jahr und ist überall im Handel und als E-Paper weltweit erhältlich. Wir hören uns.